Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Leute, erinnert ihr euch noch an das Gefühl nach eurer letzten Trennung? Vielleicht steckt ihr gerade sogar noch mittendrin, ne? Und fragt euch Dinge wie, geht das eigentlich nochmal irgendwann wieder weg? Wann komme ich endlich wieder auf die Beine und heul nicht mehr unvermittelt los? Oder ihr denkt euch, fuck it, ey. Ich tröste mich jetzt einfach mal mit einer anderen Person darüber hinweg. Ich schmeiß mal wieder die Dating-Apps an. Denn mit Swipen und Schreiben, da kann man ja auch ziemlich gut einfach Liebeskummer betäuben, ne? Aber was bringt denn das eigentlich? Sofort dann wieder zu daten und bringt mir das was auf lange Sicht? Das sind da so Fragen, die geistern im Kopf rum. Unter anderem darum geht's in dieser Episode und auch darum, wie nach einer Trennung uns Selbstfürsorge helfen kann, wieder näher bei uns selbst anzukommen. Und zwar mache ich das zusammen mit Laura Melina Berling, genannt Lina. Sie ist freie Autorin und berät als Sozialpädagogin junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Hi Lina.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Du hast ein Buch geschrieben und dieses Buch, das heißt Modern Heartbreak, feministischer Lieben. Und da steckt der Liebeskummer und das gebrochene Herz ja schon im Titel drin. Was hast du durch die Heartbreaks, über die du ja auch im Buch schreibst, über dich selber gelernt?
Ich habe über mich selber gelernt. Ich glaube, jetzt bei meinem letzten Heartbreak, der sehr heftig war und manchmal immer noch ist, habe ich trotzdem gelernt, dass ich stärker bin, als ich dachte, dass ich besser überstehe, als ich dachte, dass ich relativ viele Ressourcen habe, dass ich sehr gute Beziehungen, Freundschaften in meinem Leben habe, die sehr unterstützend sind. Ja, und dass es trotzdem, dass es sehr schlimm ist und war, nicht so schlimm ist wie gedacht.
Nachdem das Buch geschrieben und veröffentlicht ist, ist Romantik noch was, nachdem du dich sehnst?
Ja, leider schon. Also,
warum leider?
Ja, ich denke ja schon, dass Romantik eben sehr überhöht ist und vielleicht auch gar nicht so das, was uns unbedingt durch eine Beziehung trägt. Ich glaube, ganz ohne geht es vielleicht auch nicht. Und Romantik kann ja auch sehr schön sein und verliebt sein, finde ich, ist schon ein sehr schönes Gefühl auch. Aber ich glaube, die Sehnsucht ist bei mir doch ein bisschen überdurchschnittlich groß auch manchmal und oder bei vielen anderen, glaube ich, auch. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass es noch ein bisschen weniger wird oder dass ich es mehr auf mich zukommen lassen kann.
Was ist denn das, was dir an Romantik oder an der romantischen Liebe so viel gibt?
Also wenn es gut läuft, sage ich mal, weil es kann natürlich auch ganz viel nicht geben, was man sich wünscht. Mhm. Es kann ja auch ganz viel Ängste auslösen. Aber wenn ich mich mit einer Person sehr nah fühle, gibt es mir so ein Gefühl von Geborgenheit, mhm, Nähe, Vertrautheit und tatsächlich so viele kleine Glücksmomente im Leben. Also ja, die fehlen mir dann manchmal, mhm, sonst. Also auch, das habe ich auch mit meinen FreundInnen, dass ich manchmal denke, oh, ich fühle mich gerade so losgelöst und wohl. Aber das habe ich eben auch in der romantischen Liebe und eben so ganz viel Freude und Endorphine. Mhm. Und manchmal fehlt mir das dann in anderen Momenten.
Wo du Freude und Endorphine und so sagst, kennst du von Lady Gaga das Lied Stupid Love?
Nee, ich glaube nicht.
Ich kann dir das mal kurz vorspielen. Ich bin an dem Lied halt so hängen geblieben, weil Lady Gaga ja im Refrain so singt, so I want your stupid love, ne? So dieses, da steckt ja auch, finde ich, so dieses dödelige, unvernünftige, irrationale drin, was ja vor allen Dingen, finde ich, so eine frische Verliebtheit so total doll hat. Findest du das auch?
Ja, ich muss da tatsächlich so ein bisschen an meine erste Beziehung denken. Da war alles noch so ein bisschen losgelöst da. Mhm. Also da war ich so Ende 19, Anfang 20 und irgendwie waren wir noch nicht so vorbelastet, sondern es war wirklich so, man kann so sich richtig darauf einlassen und sich einfach richtig verknallen irgendwie. Natürlich hatte ich da auch schon Ängste, aber irgendwie war das alles noch so ein bisschen klischeeig, aber so größer und frischer und nicht gleich ganz so kompliziert. Und war, glaube ich, auch so meine verbindlichste und längste Beziehung irgendwie am Ende, ja.
Also man ist halt noch nicht so oft verletzt worden und das führt dann irgendwie gleichzeitig dazu, dass man sich da voll reinfallen lassen kann. Andererseits weiß man jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr, worauf man sich dann einlässt potenziell, ne?
Voll, also genau, ich glaube bei mir war es tatsächlich was, wo ich denke, oh, das hätte ich gerne jetzt gehabt, weil damals war ich vielleicht dann irgendwann, habe ich gedacht, oh, ich will noch voll viele andere Dinge erleben und jetzt wäre ich vielleicht eher so, nee, ich habe voll viele andere Dinge erlebt. Ja, aber auf jeden Fall ja, ist man da halt noch jünger und ich glaube, Liebe, genau, wird vielleicht so mit der Zeit ein bisschen schwerer, weil man schon viel oder viele haben schon so viele Verletzungen erlebt und gleichzeitig könnte es irgendwie auch leichter werden, weil man kennt sich ja eigentlich besser und hat hoffentlich viele so unterschiedliche Teile von sich schon integriert und so hat Nähe und Distanz schon so ein bisschen ausgependelt und nicht mehr ganz so viel Angst, was zu verpassen eventuell oder kann das dann besser mit der anderen Person auch ausleben.
Da steckt ja auch so ein bisschen drin, seine Bedürfnisse irgendwie zu kennen, die man in Beziehungen hat. Ne? Darüber schreibst du in dem Buch ja auch. Ich habe mir da einen Satz nämlich rausgeschrieben, wo du geschrieben hast, anstatt uns gegenseitig zu betrügen, zu lügen oder etwas vorzuspielen, könnten wir von Anfang an mehr darüber reden, was wir brauchen. Und da, finde ich, steckt ja auch so ein bisschen aber auch drin, dass man, um überhaupt erstmal zu wissen, was man braucht oder um den Mut zu haben, das auch zu kommunizieren, weiß, was die Bedürfnisse sind. Hast du irgendwie so eine Idee, wie man seinen Bedürfnissen erstmal überhaupt näher kommt?
Ja, ich würde schon sagen, dass so eine Beschäftigung mit sich selbst da schon sehr viel helfen kann. Ich bin ja doch dann auch ein großer Fan. Natürlich kann das auch schieflaufen oder auch schwierige Ansätze geben, aber von Therapie und sich da und seine Probleme auch kennenzulernen. Und das ist nicht nur dafür da, irgendwie, wenn man eine ganz schlimme psychische Krise hat, sondern irgendwie auch, um ein bisschen rauszufinden, hey, was hat mich geprägt? Was ist mir eigentlich wichtig? Genau, wie kann ich damit umgehen, dass ich unterschiedliche Bedürfnisse vielleicht auch habe oder dass ich irgendwie die Bedürfnisse anderer total krass erfüllen möchte. Ja, und ich glaube, dass man da schon viel auch über sich lernen kann und auch mit vielen Leuten sprechen. Also es ist ja leider noch immer so sehr gendergebunden, wer über Liebe spricht und an so Klischees gebunden. Dabei ist es ja ein Thema für alle. Und auch von FreundInnen auch mal kritische Rückmeldungen zu bekommen, ist, glaube ich, auch super wichtig, um sich da besser kennenzulernen oder auch das eigene Verhalten mal zu reflektieren.
Ich habe mich da auch gefragt, ob, da steckt ja auch so ein bisschen dieses Bedürfnisse haben, needy sein dahinter, ob so dieses Thema needy sein, ein Bedürfnis haben, irgendwie einen zu schlechten Ruf hat, dass man dann sofort so als anstrengend gilt und als zu anspruchsvoll und so.
Ja, ich glaube, needy sein hat einen sehr schlechten Ruf. Also ist ja auch so sehr sexistisch markiert. Direkt, man hat irgendwie direkt so eine cis-hetero-Klischee-Frau in Anführungszeichen so im Kopf, die total klammert und jemanden einengen will und den Mann einfangen will. Also da gibt es ja so ganz klassische, problematische Bilder, die man, an die man direkt denkt. Und ja, also bedürftig sein oder wirklich, also Liebe hat, glaube ich, immer auch mit Bedürftigkeit zu tun und auch mit einer Form von Abhängigkeit. Natürlich gibt es auch zu schlimme Abhängigkeiten, aber ich bin immer von anderen Menschen auch abhängig, auch emotional, wenn ich ihnen nahe bin. Und ich glaube, da braucht eine Diskussion darüber, was ist auch welche Abhängigkeit und welche Abhängigkeit ist vielleicht auch in Ordnung oder kann man zulassen, um Intimität herzustellen. Und mittlerweile ist ja schon so ein bisschen, dass auch die Distanz irgendwie und die Individualität ja sehr überhöht wird, manchmal vielleicht auch.
Also so nach dem Motto, ja, ich bin zwar mit Person XY zusammen, aber eigentlich, wenn wir es mal ganz runterbrechen, bräuchte ich es eigentlich nicht.
Ja, also ich habe schon oft auch bei mir den Druck oder so ein ganz zwiespältiges, ich soll irgendwie dazu stehen, dass ich gerne eine Beziehung hätte, aber eigentlich darf ich keine brauchen und eigentlich muss ich immer alleine klarkommen und alleine stark sein. Und wir sind ja aber auch so relationale Wesen irgendwie und bestehen eben auch in Beziehungen. Und ich kann auch romantische Beziehungen irgendwie kritisch sehen und trotzdem mir eine wünschen und mir eine Person wünschen, die mir ganz nah ist. Und leider ist es ja auch nach wie vor so, dass es in romantischen Beziehungen auch schwer ist, aber manchmal leichter zu finden, so eine verbindliche Nähe zu haben. Mhm. Und in Freundinnenschaften müssen wir das, glaube ich, auch noch lernen.
Du schreibst in dem Buch ja auch über Selbstliebe bzw. Selbstfürsorge. Also du kommst so ein bisschen, habe ich das Gefühl, von Selbstliebe zu Selbstfürsorge. Du hast das ja auch gerade auch angesprochen, so, ja, eigentlich will man die Person vielleicht gar nicht so brauchen und eigentlich will man sich nicht so abhängig machen und da steckt dann ja auch so wieder dieses, ich mache mich so unabhängig, ich liebe mich so sehr selbst, dass ich gar niemanden anderen brauche drin. Und da gibt's auch diesen Satz bei dir, darüber hinaus werden wir überall dazu aufgefordert, mehr Eigenliebe zu lernen. Dies zeigt sich durch Sprüche wie, du kannst niemanden lieben, wenn du dich nicht selbst liebst. Bei RuPaul's Drag Race, da gibt's ja auch immer diesen Satz, if you don't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? So, was findest du an solchen Sätzen problematisch?
Also es kommt darauf an, welcher Inhalt eben damit gemeint ist und was unter Selbstliebe verstanden wird. Also ich glaube, wenn man Selbstliebe so definiert, und da gehe ich ja zum Beispiel in dem Buch so mit Erich Fromm, dass man sagt, Liebe ist ein Prozess und auch Selbstliebe ist ein Prozess und es ist der Wunsch, dass auch ich ein schönes Leben habe und es ist eine Entwicklung mit mir selber und eine Beschäftigung mit mir selber und es ist, dass ich für mich mir Glück wünsche und das schließt aber auch immer andere mit ein. Also dass es nie nur der Bezug auf mich selbst ist, ich will nur für mich selbst das Beste, sondern wenn ich mich selber liebe, will ich das eigentlich auch für andere. Genau, und dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Ich glaube, wenn ich mit mir selber in einem guten Prozess bin und mit mir selber mich beschäftige, kann ich überhaupt erst andere lieben? Das glaube ich schon. Aber so generell wird, glaube ich, gerade Selbstliebe eher so definiert, dass man sich die ganze Zeit einfach toll findet und gut findet und allem zum Trotz sagt, hey, ich brauche niemanden, ich bin alleine stark. Und das ist ja was ganz anderes. Mhm. Also Selbstliebe wäre für mich eher auch, sich einzugestehen, nein, ich bin nicht immer alleine stark oder ich habe auch schwache Momente und ich brauche vielleicht auch andere. Und genau, deswegen kommt es ein bisschen drauf an, wie es gemeint ist. Aber ich glaube, Selbstliebe ist nicht einfach ein Gefühl von, ich finde mich immer total geil.
Das ist ja auch realistisch gesehen überhaupt nicht möglich, ne? Weil ich glaube nämlich schon, dass wenn man zumindest findet, dass man selber zum Beispiel einen Wert hat und dass man selber es auch wert ist, geliebt zu werden, dann kann einen das ja vielleicht potenziell auch so davor schützen, vielleicht in Beziehungen reinzugeraten, die man nicht gut verträgt und die nicht gut für einen sind, ne? Was nicht heißt, dass wenn jemandem in Beziehung was Schlimmes passiert, dass die Person schuld ist. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn man so um seinen eigenen Wert weiß, man vielleicht auch sowas wie Red Flags dann auch irgendwie schneller erkennt oder so.
Ja, also ich glaube, es ist halt für alle so ein sehr schwerer Prozess. Also wir leben ja eigentlich, das ist ja auch so das Paradox in der Welt, die eigentlich immer sagt, du bist nicht in Ordnung, wie du bist und du musst immer besser werden, aber lieb dich selber. Also es ist ja irgendwie auch so ein wirklich, so ein toxische Aussagen, wo man einfach die ganze Zeit in so einer Ambivalenz ist und denkt, oh Gott, ich muss mich selber lieben und dann liebt mich jemand anders, aber es liebt mich ja gar niemand anders, vielleicht liebe ich mich noch gar nicht selber genug. Und ich glaube auf jeden Fall, oder das ging mir auf jeden Fall lange so, dass es trotzdem natürlich so ist, wenn ich mir unbedingt Liebe irgendwie ersehne und meinen Wert, oder das habe ich lange gemacht und mache es vielleicht immer noch teilweise oder möchte da viel dran arbeiten, irgendwie, dass ich meinen Wert eben sehr an eine romantische Beziehung hänge und denke, wenn ich keine habe, dann bin ich auch nichts wert, was mir halt eben auch gesellschaftlich so beigebracht wurde, irgendwie als weiblich sozialisierte Person oder bei mir auch sehr greifen konnte, diese Geschichten durch meine familiäre und persönliche Geschichte. Und da glaube ich schon, dass ich da auch seltener Stopp gesagt habe und nicht gesagt habe, hey, nö, ich brauche das eigentlich nicht. Und deswegen natürlich ist es gut, wenn ich sagen kann, nee, mein Wert hängt nicht so davon ab. Genau, und gleichzeitig muss ich eben auch was daran ändern, dass wir das so beigebracht bekommen und dass eben Romantik so überhöht wird und gerade für eher weiblich sozialisierte Personen jetzt in so Heterokontexten.
Was machst du denn, um da quasi hinzukommen, dass du deinen Wert nicht mehr so auf andere Leute beziehst oder auf eine romantische Beziehung oder so.
Ich glaube, teilweise zum Beispiel auch so dieses Buch schreiben und andere Texte lesen und feministische Literatur lesen oder irgendwie intersektionale Literatur, kritische Literatur lesen und mich mehr auch mit dem System beschäftigen, was dahinter steht. So das einmal, das so ein bisschen intellektualisieren und verstehen, warum lernen wir das so? Ich finde das schon hilfreich. Und dann ja eben auch meine eigene Geschichte halt irgendwie, wo ich ja auch seit Jahrzehnten irgendwie auch immer wieder dran knabber und dran arbeite, aber da auch immer wieder reflektieren, wie kommt es bei mir, dass ich mich sehr wertlos manchmal fühle. Also und das greift ja so ineinander. Also es ist natürlich auch die eigene Geschichte und die greift aber auch in das, was wir gesellschaftlich lernen. Und ich versuche mir so beide Punkte anzuschauen und wo verbindet sich das bei mir sehr stark oder hat's und wie kann ich es vielleicht ein bisschen zumindest auflösen auch.
Du schreibst in deinem Buch auch darüber, dass du dich vom Dating so ein bisschen zurückgezogen hast. Was hat das mit dir gemacht?
Also ich habe schon bei mir immer wieder erkannt, dass ich so ein krasses Muster habe, was ich auch bei anderen sehe, wenn dann eine Beziehung vorbei ist oder irgendwie, wenn man länger was mit jemandem hatte und dann ist vorbei, direkt Dating-App runterladen, direkt so swipen, swipen, obwohl man sich überhaupt nicht bereit fühlt und weint und es auch alles irgendwie sich nicht gut anfühlt. Hauptsache das Gefühl zu haben, es geht irgendwie weiter. Und ich muss, also merke, dass ich es zum ersten Mal aushalten kann, auch das nicht zu machen und es nicht zu, so meinen Schmerz und meinen Kummer zu überdecken, damit dass einfach direkt jemand anderes da ist. Und es ist sehr schwer, das manchmal auszuhalten. Also ich bin immer noch jetzt manchmal, dass ich dann habe ich sie mal kurz, dann lösche ich sie wieder und merke aber jedes Mal, nee, ich bin einfach zu müde, ich habe das so viel gemacht, ich kann nicht mehr und es ist nicht mehr die Art des Kennenlernens, die ich möchte, auch wenn das, glaube ich, total schön auch sein kann und ich hatte auch voll schöne Begegnungen, aber auch viele eben nicht so schöne und ich würde auch gar nicht ausschließen, dass ich es nochmal mache, aber ich merke, auch wenn es ein super anstrengender Prozess ist, aber dieses Aushalten, dass mal niemand da ist, noch nicht mal im Schreiben oder im potenziellen bald mal daten, ist irgendwie schwer, aber ich merke, dass ich diesen Prozess irgendwie brauche, dass einfach mal niemand da ist und dass nur ich da bin, also natürlich noch viele andere Leute in meinem Leben, aber was so Dating angeht, ist da einfach gerade nichts und das konnte ich Ewigkeiten nicht aushalten und es gibt mir doch aber auch ein bisschen Sicherheit, das Gefühl zu haben, ich kann das aber aushalten, es muss nicht immer unbedingt jemand da sein und nur, weil jetzt gerade kein Kontakt besteht, heißt es nicht, dass niemals wieder jemand auftauchen wird, den ich irgendwie mag.
Wie lange hattest du denn diese Phase, wo quasi immer jemand da war, selbst in den Lücken?
Ich glaube, ich habe auch im Buch geschrieben, dass ich jetzt schon so 10 Jahre Dating-Apps benutze. Mhm. Natürlich mit Unterbrechungen. Also ich hatte zwischendurch auch immer so ein paar Jahre Beziehungen. Und teilweise waren die aber auch so ein bisschen unklar mit so offen oder dies, das. Wo ich dann auch oft dachte, oh Gott, ich muss jetzt auch wieder vielleicht online daten, wenn die andere Person das jetzt macht oder so. Genau, und deswegen benutze ich es schon sehr, sehr lange und glaube, hatte wirklich, oh Gott, es klingt wirklich sehr lang, ist es auch, wirklich so 10 Jahre jetzt, wo ich so das Gefühl hatte, ich muss immer wieder da drauf und ja, irgendwie immer diesen Kontakt irgendwie herstellen.
Und wie füllst du diese Zeit ja auch einfach, die man, Dating frisst ja auch einfach so unglaublich viel Zeit. Wie füllst du das?
Ja, das merke ich aber auch, dass ich, aber auch diese Zeit, dass es mich dann total nervt, wenn ich abends im Bett liege und eigentlich gucke ich gerade einen guten Film, aber dann swipe ich so da durch. Es fühlt sich auch so unglaublich unangenehm konsumistisch dann manchmal an und das ist ja auch, es macht so süchtig. Und dann merke ich, nein, ich will lieber diesen Film jetzt eigentlich schauen und dann deinstalliere ich es und bin so, nee. Genau, ich habe ja viel geschrieben jetzt einfach auch und arbeite irgendwie viel, aber ich gehe auch so viel schwimmen und gehe ganz viel so spazieren und lese. Ich habe jetzt wieder stricken angefangen, weil es sieht nicht so aus, aber irgendwann kommt der Winter wieder. Und ja, habe irgendwie auch verschiedene Hobbys nochmal angefangen. Ich habe auch irgendwie nochmal viele neue Leute hier kennengelernt, auch also ja, und merke auch, es tut irgendwie gut, weil die Zeit, die man meistens so da drauf ist, wenn nicht gerade ein schöner Kontakt ist, finde ich, fühlt sich auch oft sehr auslaugend an.
Hast du das Gefühl, dass du dadurch, dass du dich mit der Frage, wie wir feministischer lieben können, auseinandergesetzt hast, dass du jetzt andere Ansprüche auch an eine potenzielle Partnerschaft hättest?
Ja, ich glaube schon. Also ich bin mir auch manchmal dann gar nicht sicher, ob die erfüllt werden können. Also vor allem, ehrlich gesagt, in einer Heteropartnerinnenschaft so, weil ich das Gefühl habe, es müsste sich eben auch gesellschaftlich vieles ändern. Also manches können wir vielleicht individuell gar nicht so auflösen. Und ich glaube wirklich auch, dass wir alle nicht so ganz lernen, wie Liebe funktioniert, egal in welcher Beziehungsform und wie Nähe eigentlich wirklich funktioniert und wie wir wirklich irgendwie gut miteinander reden können und uns selber kennen und uns abgrenzen können oder auch wieder Nähe zulassen können, dass das so Prozesse sind, für die oft gar nicht so viel Zeit und Raum ist und dass alle mit so viel Gepäck irgendwie rumlaufen, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob diese Ansprüche so erfüllbar sind. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, doch, ich glaube schon, dass es auch andere Menschen gibt, die vielleicht so das Interesse haben, ja, wirklich sich mit dem Thema Liebe so zu beschäftigen, auch auf eine kritische Art. Und dann merke ich aber auch wieder, das Buch lesen halt vor allem Flinterpersonen, also Frauen, Inter und irgendwie Transpersonen, nicht binäre Personen, aber Cis-Männer auch zwei, drei, aber wirklich sehr wenige. Jetzt auch so bei Lesungen und sonst wie, da meldet sich eben kaum jemand an. Und dann denke ich so, wie soll das funktionieren, wenn ich mich damit beschäftige, hey, wie könnte Liebe funktionieren, wie könnte eine gute Trennung funktionieren, wie kann Nähe und Distanz funktionieren, wie kann Bedürfnis, Aushandlung funktionieren, aber mein Gegenüber macht das nicht. Und ja.
Weil einerseits haben wir ja irgendwie so ganz viel Gepäck dabei und andererseits finde ich, setzt man oft so doll voraus, dass man schon weiß, wie Liebe funktioniert, wie Beziehungen funktionieren, wie Sex funktioniert. Und das wird irgendwie so, ja, wirklich so vorausgesetzt, als wüsste man unabgesprochen, wie das schon geht irgendwie.
Ja, voll. Und ich glaube, ganz wenig Paare reden darüber, was bedeutet Liebe für uns und was meinen wir eigentlich damit, wenn wir sagen, ich liebe dich. Und da frage ich mich dann doch, warum sprechen wir da eigentlich nicht mehr drüber? Was ist auch unsere Erwartungshaltung an Liebe? Und warum will ich Liebe vielleicht offener leben oder vielleicht nicht? Irgendwie, also, und da wird schon irgendwie drüber gesprochen. Und es gibt ja auch viel Aushandlungen mit verschiedenen Beziehungsformen und so. Aber ich habe so das Gefühl, inhaltlich wirklich so miteinander das zu lernen, schaffen, glaube ich, schon manche, aber auch sehr viele nicht und es ist nicht so richtig vorgesehen.
Also, dass es oft auch so ist, dass man so denkt, so ja, theoretisch weiß ich darüber ganz viel, aber eigentlich betrifft das ja immer nur die anderen so ein bisschen auch, ne? Dass man sich da vielleicht auch ungern in einer eigenen, schon bestehenden Beziehung irgendwie mit auseinandersetzt oder in einer Beziehung, die sich gerade irgendwie anbahnt, weil das ja eben dann genau dieses Stupid Love irgendwie wegnimmt, so, und aber ja auch total viel Potenzial für eine ganz große Erfüllung von Bedürfnissen am Ende ja auch hat, ne?
Ja, und ich glaube auch, dass es eben konflikthaft ist. Also wenn man sich wirklich mit Bedürfnissen, mit Nähe und Distanz beschäftigt und eben nicht nur verknallt ist und wenn das Verknalltsein irgendwann vorbei ist, dann ist man halt so, vielleicht ist doch nicht das Richtige. Und das ganze Konflikthafte so wegnimmt. Also ich merke das bei mir auch, dass ich oft das Gefühl habe, ich muss so eine perfekte Beziehung führen. Und perfekt heißt irgendwie, dass wir uns total gut verstehen und immer Spaß haben und dass es romantisch ist. Und dadurch übergeht man dann aber vielleicht auch vieles und passt sich dann irgendwie auch oft an, wo es vielleicht nicht so gut wäre. Und dieses Konflikthafte immer wegmachen. Und ich glaube auch Nähe und Distanz aushandeln hat total viel mit Konflikt auch zu tun. Und Konflikt heißt ja auch nicht immer sich total anschreien und fertig machen, sondern Konflikt kann ja auch sehr produktiv und gut sein und eigentlich Nähe zeigen und zeigen, wir haben da einen Boden, wir brechen irgendwie nicht, hier bricht nicht alles weg, wir haben nicht auf Sand gebaut, nur weil wir einen Konflikt haben und nicht alles rosarot ist. Und ich glaube, dadurch, dass gesellschaftlich Konflikt sehr negativ behaftet ist und immer so ein bisschen gerne versteckt wird, das macht es auch schwieriger in Beziehungen.
Am Ende noch ein Plädoyer für das Austragen von Konflikten von Lina Berling. Und wenn man sich dabei dann wirklich auch auf die Lösung konzentriert, ne, und nicht auf den Konflikt oder den Streit oder die Schmerzpunkte an sich, ne, dann ist es, glaube ich, auch wirklich nochmal leichter, das Potenzial wirklich zu erkennen, was eben in Konflikten auch drinstecken kann. Und damit meine ich jetzt nicht hier so nach dem Motto, man kann sich auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, was Schönes bauen, sondern wirklich so, dass die Lösung eines Konfliktes eben auch bedeuten kann, dass beide danach viel mehr auf ihre Kosten kommen, weil eben viel mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse genommen wird oder überhaupt erstmal über die Bedürfnisse gesprochen wird, um die es eigentlich geht. Und Linas Buch, in dem es um all diese Themen geht, das heißt Modern Heartbreak, feministischer Lieben. Das ist gerade im Leikamp Verlag erschienen und das kostet 18,50 Euro. Mit Lina, da ging es ja eben auch so ein bisschen um die Frage, wie wir feministischer lieben können. Und bei Janina, da geht es jetzt im Liebestagebuch um das Thema Feminismus und Schwangerschaft. So feministisch Kinder kriegen, geht das überhaupt? Also da geht es ja dann auch oft um Themen wie selbstbestimmt kann man eigentlich über eine Geburt entscheiden? Und wie wird eigentlich die Care-Arbeit dann verteilt, wenn das Kind nachher da ist? Vor allen Dingen ist das mit der Care-Arbeit auch nochmal eine Frage, wenn, wie bei Janina Stand jetzt, der Vater gar nicht mal so anwesend sein wird. Also sie ist von ihrer langjährigen Affäre ungewollt schwanger geworden und sie hat sich dafür entschieden, das Kind zu behalten. Und jetzt steht sie eben auch vor Fragen wie, was für eine Mutter will ich eigentlich mal irgendwann sein? Und Janina ist tatsächlich gerade auch immer noch dabei, sich überhaupt an dieses Gefühl zu gewöhnen, dass sie schwanger ist.
Ich spüre sie total. Also ich bin eh sehr, sehr feinfühlig, auch schon die ganze Schwangerschaft über. Und das ist richtig krass. Ich spüre ihren Schluck auf, wenn sie sich rumdreht oder was weiß ich, was sie da für Kunststücke oder Yoga-Übungen sie dort verführt. Also ich spüre es richtig, richtig, richtig krass. Und das ist schon verrückt. Und ich spüre, da ist etwas in mir und das bewegt sich. Aber ich habe noch nicht so diesen Bezug, dass das ein Mensch ist, dass mein Kind ist. Klar mache ich mir Gedanken, wie wird sie mal aussehen? Welche Feature wird sie von mir haben? Welche von dem Vater? Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es ist bei Frauen, die eine gewollte Schwangerschaft haben, die diesen Kinderwunsch in sich gespürt haben. Wie ist das bei denen? Weil ich hatte das nie. Also es war nie so, dass ich so ein Kind gesehen habe und gedacht habe, ich will auch ein eigenes und ich finde das schön und das ist mein innigster Wunsch. Das habe ich nicht. Das habe ich auch jetzt immer noch nicht. Also klar will ich jetzt das nicht ändern. Und ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden, das Kind abzutreiben. Aber es ist so wie, ja, wenn es da ist, guckt man weiter. Aber ich habe trotzdem halt auch nicht dieses Gefühl, ich möchte mein Leben für das Kind opfern. Ich sage mal, man muss einen Kompromiss finden. Ich will nicht aufhören zu arbeiten. Ich will mich auch nicht reduzieren in meiner Arbeit. Ich will meine Karriere nicht hinten anstellen. Ich will weiterhin auch einfach mein Leben haben, meine Hobbys, meinem Sport nachgehen. Und es muss irgendwie eine Lösung geben. Und ich gucke, wo kann ich mir Hilfe holen, weil ich einfach nicht diese Helikoptermutter werden will und es auch nicht bin, weil ich es gar nicht möchte. Ich möchte für mein Kind da sein, aber ich möchte eine Freizeitmama sein. Das fände ich okay, weil ich glaube, dann bin ich auch glücklicher und sie auch. Weil wenn man mich zwingt, dass ich mich alleine um mein Kind kümmern muss und ich keine Hilfe bekomme, aber es muss sie geben. In unserem Staat gibt es so viele Möglichkeiten und es muss dafür einfach auch Lösungen geben. Wenn man sagt als Frau, so, ich gebe dem Leben eine Chance, aber ich werde mein Leben dafür nicht opfern. Das ist vielleicht auch noch der Punkt, weil mir das meine Außenwelt so stark suggeriert. Du musst, du musst, du musst und was bist du für eine Mutter? Und ach, wart doch mal ab, wenn es erst mal da ist, du wirst deine Meinung ändern. Und ich so, nein, weil die Meinung hatte ich ja schon lange vorher. Also ich wusste immer, wenn ich in die Verlegenheit komme, ein Kind doch zu bekommen, werde ich das nicht so machen wie alle anderen. Und ich finde, das ist auch mein gutes Recht, aber ich werde dafür nicht akzeptiert. Ich habe wenige, eigentlich nur eine Freundin und die ist auch Mutter, die zu mir gesagt hat, wenn du das möchtest, dass du wieder arbeitest, dann tu es bitte auch. Weil dein Kind wird am Ende darunter leiden, wenn du etwas für sie aufgibst, was du gar nicht wirklich möchtest. Und ja, es wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Und ja, mir ist auch bewusst, dass ein Kind die Mutter braucht und dass es auch in den ersten Jahren und Monaten auch kritisch ist. Aber Wer heißt denn, dass ich das sein muss? Wenn ich eine tolle Tagesmutter gefunden habe und die das alles auch abfangen kann und sich einen Großteil der Woche darum kümmern kann, ist das doch auch eigentlich was total Schönes. Ich fände es schön, wenn das Kind mit vielen Menschen aufwächst und mit vielen Leuten, die sich darum kümmern. Diesen Weg, den gehe ich und das wird auch der richtige sein. Und ich hoffe natürlich nicht, dass ich ihn ganz alleine gehen muss. Und ich wünsche mir natürlich auch immer noch, dass der Vater eine wirkliche Rolle spielt und auch eine positive Rolle für mich und die Kleine spielen wird. Das wird sich aber zeigen. Und mir gibt es aber Sicherheit zu wissen, ich brauche ihn nicht. Und ich brauche auch nicht dieses antiquierte Bild von einer Mutter. Und ja, wir und die Gesellschaft muss einfach lernen, dass es auch anders geht.
Wie es weitergeht bei Janina und ob da vielleicht doch noch eine Annäherung mit dem Vater des Kindes stattfindet, das hört ihr dann auch hier bei Eine Stunde Liebe. Nochmal vielen Dank an Lina für das Gespräch und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wie immer gilt, das wisst ihr, Fragen, Rückmeldungen und Themenwünsche, die schickt sehr gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.